is good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the whole world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine.
Baby says she's mine and I'm so glad that she's my little girl. Die Monogamie ist ja das Ideal der Pop-Love-Songs, aber nicht nur von Pop-Songs, sondern auch irgendwie auch von unserer Gesellschaft. Aber ist das überhaupt das Ideal und der Standard, der auf die meisten Leute passt? Und funktioniert dieses Konzept überhaupt für jeden? Oder bedeutet das für manche Leute vielleicht auch eine Art Einschränkung? Darüber haben wir uns in den letzten Tagen Gedanken gemacht und haben Gespräche mit Leuten geführt, die sagen, dass für sie die Monogamie als Konzept nicht in ihr Leben passt. Eines dieser Gespräche war mit Maya und Thea, die uns etwas über ihre polyamore Beziehung erzählt haben und über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema.
Was ist denn Polyamorie überhaupt für euch? Also vielleicht kannst du einfach direkt anfangen, Maya.
Ja, also für mich ist Polyamorie eine Beziehungs- und auch Lebensform, würde ich sagen, bei der es darum geht, dass ich verschiedene Partnerpersonen gleichzeitig haben kann, dafür offen bin und die ja voneinander wissen, damit einverstanden sind, jeweils gegenseitig, dass eben das nicht ein monogames Konzept ist, sondern eben eines, das so eine Offenheit hat für ja mehr als eine Person, die ich lieben, mit der ich zusammen sein kann. Und ja, da habe ich so ein paar Menschen in meiner Umgebung.
Und für dich, Thea?
Ich würde mich dieser Definition anschließen, aber meistens mache ich es relativ simpel. Ich habe mehrere Beziehungen oder das Potenzial dazu, mehrere romantische und oder sexuelle Beziehungen zu führen. Und alle Beteiligten wissen davon und sind damit okay, dass das so ist.
Thea, wie lange lebst du denn schon in einer polyamoren Beziehung?
Seit etwa 6,5 Jahren. Seit ich mit Maya zusammen bin übrigens.
Also für mich ist es so, dass ich schon seit jetzt fast 10 Jahren in einer polyamoren Beziehung lebe. Und Thea ist für mich die sozusagen jetzt noch am längsten bestehende Beziehung, die ich aktuell irgendwie habe. Aber ich hatte auch davor schon polyamore Beziehungen und die bestehen jetzt gerade eben nicht mehr mit den Personen, wo das damals war. Aber ich habe da quasi schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel damit.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du eine polyamore Beziehung geführt hast?
Also bei mir war es so, dass ich damals mehr so da reingeschlittert bin, könnte man sagen. Ich war damals, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich eben da neue Leute kennengelernt, neue Stadt und da rauft man sich dann irgendwie zusammen, es finden sich neue FreundInnen schaften Und für mich war dabei eben auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, dann eben die Beziehung zu so ein Paar, also Beziehung sage ich jetzt nicht meine ich jetzt auch so im freundschaftlichen Sinne, einfach wie ich mit ein paar bestimmten Leuten halt ein sehr nahes Verhältnis irgendwie hatte. Das waren so irgendwie meine, ja, könnte man sagen, irgendwie besten Freunde damals. Und ja, zu einer Frau dort habe ich mich halt irgendwann gemerkt, so dass ich mich da irgendwie romantisch hingezogen fühle. Dann stellte sich halt raus, so dass auch mein bester Kumpel damals sich ja ebenso ähnliche Gefühle irgendwie zu ihr da hatte. Und wir waren halt so ein Dreiergespann sonst immer gewesen, auch im Studium. Genau, für sie war das dann ein bisschen, glaube ich, am Anfang ziemlich überfordernd. Und wir hatten auch alle zu dritt dann so ein bisschen Panikgedanken, so nach dem Motto, naja, egal wie es jetzt ausgeht, ist es ja irgendwie blöd. Also, wenn man, egal welche Zweierkonstellation sich daraus jetzt irgendwie ergibt, monogam gedacht, irgendwer bleibt ja immer übrig und das ist dann ja voll blöd für die Person. Und ja, dann haben wir aber auch gedacht, so, naja, aber jetzt einfach deswegen, nur damit es niemandem blöd geht, einfach komplett uns das aus dem Kopf schlagen, da irgendwie ja, die zwischenmenschliche Beziehung nochmal auf eine romantisch-sexuelle Ebene zu bewegen, das war uns auch irgendwie doof. Und dann haben wir da teilweise erstmal so ein bisschen drüber rumgescherzt, so von wegen, wir könnten ja auch einfach so beide mit ihr so was anfangen. Und ja, irgendwann ist dieser Scherz dann so ein bisschen über die Zeit Realität geworden, dass es dann so war, so ja, okay, jetzt machen wir das wohl. Also es war sehr ungeplant.
Und bei dir, Thea, wie kam es bei dir zu einer polyamoren Beziehung?
Also bei mir war das so. Ich war damals in einer offenen Beziehung mit meinem damaligen Freund. Ich hatte einfach keine Lust, mich einschränken zu lassen, mit wem ich Sex habe zum Beispiel. Und dann haben wir beide das Polykül von Maya kennengelernt. Also Polykül ist so dieses Beziehungsgeflecht, was aus mehreren Menschen besteht. Und wir fanden diese Leute sehr interessant und auch anziehend und haben dann die Leute besucht und haben uns dann zeitgleich verliebt. Mein Freund und ich haben dann also beide darüber geredet und festgestellt, also wir sind ja schon in einer offenen Beziehung und vielleicht öffnen wir das ja einfach jetzt mal weiter, dass dann auch Beziehungen mit anderen Leuten möglich sind. Und ab da waren wir dann poly.
Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Was unterscheidet denn eine polyamore Beziehung von einer offenen?
Also für mich ist das so, in einer offenen Beziehung kann ich mit anderen Leuten Sex haben, aber habe dann halt keine weiteren Beziehungen. Und bei Polyamorie, da habe ich dann eben auch weitere Beziehungen.
Ich denke, eine große Abgrenzung, die viele Leute dabei machen, ist eben so dieses Ding, ja, offene Beziehung, das ist okay mit dem Sex, aber irgendwie, wenn es dann so um Gefühle geht, wenn du dich dann verliebst, dann ist das öfter irgendwie ein Problem dann, ja, oder so, was man irgendwie denkt, durch eine Absprache regeln zu können, dass das nicht passiert. Spoiler, es passiert natürlich doch ganz, ganz oft. Und in der Polyamorie wird halt keine, also so wie wir es verstehen, keine Einschränkung in die Richtung gemacht, dass es, wie diese weiteren Beziehungen irgendwie aussehen können. Die werden nicht in irgendeiner Form limitiert da drin, wie sie sein können, sondern dürfen einfach genauso frei sich entwickeln, wie es eine monogame Beziehung jeweils tun kann. Ja, also, ja.
Ja, also ich persönlich stelle mir eine polyamore Beziehung recht kompliziert vor. Man muss ja nicht nur mit einer Person sich irgendwie absprechen, sondern gleich mit mehreren. Welche Strategien entwickelt man denn vielleicht, wenn man polyamor lebt?
Strategien für was wäre so ein bisschen die Frage? Also so generell irgendwie Absprachen zu treffen oder was meinst du jetzt dabei? Also kannst du eine Situation schildern, die du dir kompliziert vorstellst? Weil mein Gefühl ist immer, dass Polyamorie jetzt auch gar nicht so kompliziert eigentlich ist, ne? Also dass es nur so irgendwie so klingt.
Okay, also zum Beispiel, wenn man zu mehreren Probleme lösen muss oder kommunizieren muss wahrscheinlich.
Ja, also ich würde sagen, dass es schon ein paar gute Konzepte gibt, wenn es wirklich so darum geht, wir haben das in der Familie viel, dass wir uns, wenn wir uns irgendwie zusammensetzen und dann, ne, ich bin ja auch in einer polyamoren Familie, das heißt, ich habe mit zwei anderen Frauen zusammen ein Kind und da müssen wir zum Beispiel, da sind wir häufiger in der Situation, dass wir dann irgendetwas besprechen müssen, halt nicht nur zu zweit, wie viele Eltern das haben, sondern dann halt zu dritt zum Beispiel. Das wäre so eine dieser Situationen. Wir lösen das darüber, dass wir halt irgendwie bestimmte Gesprächsformate haben. Ich habe da, glaube ich, letztens sogar mal drüber gebloggt, was da so für Möglichkeiten wir entwickelt haben. Das sind bei uns, nennen wir das irgendwie Trigespräch. Das ist so ein Gesprächsformat, bei dem wir abwechselnd jeweils 10 Minuten reden. Das heißt, nicht gegenseitig, also nicht miteinander diskutieren, uns nicht irgendwie unterbrechen, sondern jeder bekommt 10 Minuten Redezeit und kann in der Zeit einfach irgendwie das Aktuelle irgendwie, was gerade so gefühlstechnisch abgeht, was gerade so ansteht, was irgendwie vielleicht planungstechnisch in nächster Zeit relevant wird, frei irgendwie erzählen. Und erst nach diesen 10 Minuten können die anderen dazu, also dürfen die anderen dazu dann was sagen, wenn sie das wollen. Das ist jetzt, ne, wenn mehr so, wie wir so im generellen Alltag gut miteinander dann auskommen. Aber ansonsten kann man sich, wenn es jetzt um eine konkrete Frage geht, dann kann man sich ja auch zumehrt zusammensetzen und über diese konkrete Frage reden. Also keine Ahnung, wenn es darum geht, wie wollen wir denn den Geburtstag von so und so feiern, dann ja sitzen halt 3 statt 2 Leuten da irgendwie zusammen. Aber das ist dann in der Regel auch nicht so eine Frage, die, also das kennen ja viele Leute auch aus ihren ganz normalen FreundInnenkreisen, dass man da auch zu mehreren Personen eben zusammensitzen und sich gut irgendwie einig werden kann, wo alle mal ein paar Ideen reinwerfen und man dann irgendwie zu einem Ergebnis kommt. Also das ist gar nicht so eine komplizierte Sache. Es ist gar nicht so anders, ne? Man darf es sich nicht so stark vorstellen als eine Unterscheidung zwischen Beziehungen und dann ist das alles viel krasser als bei Freundinnenschaften, würde ich sagen, sondern es funktioniert ähnlich wie in den meisten Freundeskreisen, wenn es da irgendwie drum geht, eine Entscheidung neu zu treffen oder sowas, sich abzusprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob du das meintest, aber genau, deswegen kommt es mir nicht so kompliziert vor oder so anders.
Ich habe dazu auch noch was zu ergänzen vielleicht. Und zwar kenne ich das so, dass es entweder die Option gibt, dass man seine Beziehungen relativ getrennt voneinander hält. Das machen manche Leute sehr viel. Das machen wir jetzt im Polykül eher nicht, sondern dass wir dann halt eher mal zu dritt oder zu mehreren Leuten zusammensitzen. Eben nicht nur, um pragmatische Probleme zu lösen, sondern gerade früher ist das auch manchmal passiert, dass man dann über irgendwelche Gefühlsdinge spricht, entweder mit mehreren Leuten oder zum Beispiel die 2 Metamours, also sozusagen ich und die Partnerin meiner Partnerin miteinander reden und vielleicht irgendwelche praktischen Absprachen treffen oder auf jeden Fall halt versuchen, ein gutes Verhältnis miteinander zu haben. Und ich habe festgestellt, dass das sehr hilft und ich bemühe mich da auch immer sehr darum, ein gutes Verhältnis zu haben zu den anderen Leuten in diesem Polygeflecht, dass das sozusagen nicht nur alles an meiner Partnerin hängt, die dann zwischen 2 Leuten vermitteln muss, sondern dass wir das entweder als so ein Gruppending auch sehen oder dass ich eben auch auf meine Metamours positiv zugehe. Und sowas kann halt durchaus helfen in solchen komplexeren Beziehungsgeflechten.
Are you even paying attention to me right now?
Abgesehen jetzt vielleicht von der Kommunikation, wo seht ihr noch andere Hürden, die gerade in polyamoren Beziehungen aufkommen? Also vielleicht, weil man unterschiedliche Ansprüche stellt oder eifersüchtig ist.
Also ich glaube, Eifersucht ist gar nicht so ein spannendes Thema, wenn man irgendwie mal ein paar Jahre das gemacht hat für mich inzwischen, würde ich sagen, denn das ist eine Sache, da muss man einen Umgang mit lernen, das ist völlig klar, das kommt irgendwie vor, das ist ein normales Gefühl, genauso wie sich jeder mal irgendwie traurig oder wütend oder sowas fühlt, werden die meisten Menschen sich wahrscheinlich irgendwann auch mal irgendwie eifersüchtig fühlen, das kommt ja auch in monogamen Beziehungen vor. Und damit halt eben einen Umgang zu finden, der nicht andere Leute für die eigenen Gefühle verantwortlich macht, sondern schon so sieht, so ja, das ist jetzt so, ich fühle mich eifersüchtig und ich freunde mich mit diesem Gefühl an und eher so die Perspektive, was sagt mir dieses Gefühl denn? Also möchte mir das irgendwie mitteilen, dass an irgendeiner Stelle meine Bedürfnisse nicht so viel Erfüllung finden, wie ich mir das wünschen würde. Also ich habe das ganz oft, dass ich in Situationen, wo ich Eifersucht empfinde, dann irgendwie merke so, Mensch, da bin ich jetzt gerade auf eine Sache gestoßen, wo ich eigentlich auch gerne irgendwie mehr dies oder jenes irgendwie von hätte und das aber bisher gar nicht so bewusst hatte. Und das ist ja total gut, dass ich das jetzt rausfinden kann, dass mir meine Eifersucht dabei hilft, so einen Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen zu finden. Ja, also das auch so umzudeuten zu einem irgendwo positiven Gefühl, das finde ich, einen ganz guten Umgang damit.
Thea, wie ist es bei dir?
Ja, also das mit der Eifersucht wäre ich bei dem, was Maya gesagt hat. Ansonsten fällt mir jetzt noch ein, dass es natürlich passieren kann, dass das eigene Umfeld diese Polyamorie entweder nicht versteht oder nicht akzeptieren möchte. Also ich hatte das zum Beispiel in meiner Familie, speziell bei meiner Mutter, dass sie am Anfang gesagt hat, was, du hast mehrere Beziehungen oder du hast neben diesem Freund, den ich schon kenne, noch weitere Leute. Oh, das finde ich aber nicht gut. Und die hat da einfach ein paar Jahre gebraucht, bis sie sich mit diesem Gedanken anfreunden konnte und bis sie dann auch so weit war, dass sie auch meine anderen Beziehungspersonen kennenlernen konnte beziehungsweise akzeptieren konnte. Aber es kann natürlich immer noch sein, dass dann sozusagen dass dann nach einer Hauptbeziehung gefragt wird und dann die anderen Beziehungen nicht ernst genommen werden oder sowas.
Ich habe ansonsten auch noch eine Ergänzung zu diesem Sachen, also gerade was so Leuten schwerfällt ganz am Anfang. Ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele Leute, wenn sie zum ersten Mal mit Polyamorie anfangen, den Fehler machen, sich damit irgendwie einem riesigen Regelwerk zuzuklastern. Gerade dann, wenn Leute zum Thea seufzt. gerade wenn sie irgendwie eine monogame Beziehung öffnen, dass sie versuchen, sich sozusagen zu beschützen oder das Gefühl haben, die eigene Zweierbeziehung dann noch irgendwie separat schützen zu müssen, weil es sich irgendwie dann doch zu gruselig anfühlt, dass ja einfach neben der aktuellen Beziehung, die ich mit meiner Partnerperson habe, dann plötzlich eine weitere, genauso wichtige, möglicherweise wichtigere, kann sich ja so oder so entwickeln, Beziehung irgendwie entsteht. Und sie sich irgendwie davor schützen wollen durch Regelwerke, dass das irgendwie abgefedert wird, nicht passieren kann. Und ich finde das immer ganz schwierig, weil ich ganz oft beobachtet habe, dass Leute darüber tatsächlich sich ihre eigene Beziehung kaputt machen. Denn in dem Moment, wo irgendjemand eine solche Regel nicht mehr gut findet, ja, irgendwie so merkt, boah, nee, ich möchte aber mit meiner neuen Partnerperson jetzt irgendwie näher sein und diese Regel verbietet mir das, ist diese Regel plötzlich so ein, ja, es wird so zu so einem Schuldthema irgendwie. Also es wird zu sowas, weiß ich nicht, vielleicht habe ich versprochen, dass ich mit der Person keine gemeinsamen Urlaube verbringen möchte, so, oder werde. Und jetzt habe ich dieses Bedürfnis aber und möchte diese Regel lösen. Und diese Regel wird dann aber verstanden als ein Versprechen, das ich irgendwann mal für die Zukunft gegeben habe und nicht als eine konsensuelle Absprache, die jederzeit von jeder der Parteien ohne Begründung widerrufen werden kann. Ne? Und das ist irgendwie so dieses paradoxe Ding, das mit den Regeln ist eigentlich nur dann eine gute Sache, wenn du die Regeln eigentlich nicht brauchst.
Mhm. Warum denkst du denn, brauchen Leute am Anfang solche Regeln oder warum stellen sie sie überhaupt auf?
Gute Frage. Weiß ich nicht, Thea, hast du eine Idee?
Na, weil Leute am Anfang halt unsicher sind und sich darin eine Sicherheit versprechen, dass sie zum Beispiel eine Regel haben, die andere Beziehungsperson darf aber jetzt nicht in unserem Bett schlafen oder sowas.
Genau, und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass Polyamorie wirklich auch ein ganz anderes Mindset letztlich macht oder braucht, als an das man sich erst gewöhnen muss. Also das vieles davon ist sehr ungewohnt. Es bricht mit total vielen gesellschaftlichen Erwartungen, ganz vielen gesellschaftlichen Modellen, die wir eben in diesem Konzept der romantischen Zweierbeziehung so einfach haben. Und ich glaube, dass man sich zugestehen muss, nicht nur auf so einer, ja, ich lese mal ein Buch oder das Konzept klingt gut oder irgendwie kriegen wir das schon hin, sondern dass man sich auch zugestehen muss, dass es da eine Gewöhnungsphase braucht. Ich vergleiche das immer mit so einer Schonhaltung. Ja, wenn du versuchst, dich an Polyamorie zu gewöhnen mit solchen Regeln, weil dir das gerade so schmerzhaft erscheint, diese Regeln nicht zu haben, wie wenn du dir einen Fuß gestoßen hast und dann irgendwie deine Beine einseitig belastest, dann entwickelst du damit möglicherweise eine Fehlhaltung, durch die später alles noch schwieriger wird und dein gesamter Körper sich irgendwie blöd anfühlt. Und genauso ist es bei der Polyamorie, wenn du nicht bereit bist, dich sozusagen auf diese anfänglichen Schmerzen vielleicht auch so ein bisschen einzulassen und dich darauf einzulassen, dass du verunsichert wirst, dass das vielleicht für dich nicht leicht ist, das ist total okay. Du brauchst da wahrscheinlich eine gewisse Gewöhnung daran und die gestehen sich viel zu wenige Leute, glaube ich, zu, gerade weil der Kontext, in der Öffentlichkeit manche polyamore Menschen darüber reden, meinem Empfinden nach auch ein bisschen sehr rosig manchmal ist. Thea nickt.
Und warum denkt ihr, dass so rosig über Polyamorie berichtet wird vielleicht?
Ja, man muss sich halt auch viel rechtfertigen, ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich lebe Polyamor, dann kommt ganz oft, also ich könnte das ja nicht. Und dann denke ich mir, ja, okay, und du bist monogam, ich könnte das auch nicht, so what? Aber manche Leute haben da vielleicht noch nicht diese Sicherheit, gerade am Anfang zu sagen, ja, wieso, sind zwei gleichwertige Konzepte, ich könnte deins nicht, du könntest meins nicht, ist doch okay, haben wir beide was für uns gefunden, sondern die dann denken, oh, jetzt muss ich mich dafür rechtfertigen und dann sage ich mal, dass Polyamorie ja sowieso viel besser ist als Monogamie. Was ich übrigens nicht glaube, sondern ich finde, es sollten Leute halt das machen, was für sie selber am besten passt.
Habe ich am Anfang übrigens auch gemacht. Also ich habe ganz zu Anfang, als ich mit der Polyamorie angefangen habe, weil ich selbst so verunsichert war und weil ich das Gefühl hatte, dass ich es irgendwie sehr überzeugend hinstellen muss, damit ich nicht sofort mir erklärt wird, dass das sowieso alles großer Quatsch ist. Ja, glaube ich, viel normativer über Polyamorie gesprochen, viel stärker, ja, so getan, als wäre das so perfekt und würde irgendwie ja eigentlich das überlegene Konzept sein und das musste ich halt auch erst lernen, dass das nicht der Fall ist und dass ich mir auch zugestehen kann, dass ich ganz normale Beziehungsprobleme habe, wie alle anderen auch die mal haben. Also ich denke, da kommt auch viel aus so einem Rechtfertigungsdruck gegenüber der Gesellschaft, wie Thea das so gesagt hat. Gegenüber meinen Eltern hatte ich das am allerkrassesten, weil ich da irgendwie dachte, die werden das am allermeisten ablehnen und tatsächlich waren meine Eltern auch sehr skeptisch, aber sie waren halt skeptisch, weil ich das als so überlegen dargestellt habe damals. Und seit ich damit eher cool bin, sind die da auch eher cool mit.
Okay. Ja, also es ist gerade ja auch schon angesprochen worden, Gesellschaft. Das sind jetzt so meine letzten zwei Fragen. Wie anerkannt, denkt ihr denn, ist Polyamorie in der Gesellschaft?
Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, wo man ist. Und wie konservativ die Leute da drauf sind. Ich bekomme da selten wirklich schlechte Reaktionen, aber ich glaube, das wäre an anderen Orten und in anderen, ich sag mal, Filterblasen anders.
Und ich glaube, es kommt, also es ist teilweise eine Sache, wo je nachdem, wie fest verankert bestimmte Vorstellungen über Beziehungen und Partnerschaft so sind, man da auch schon ziemlich anecken kann. Also meine einen Großeltern beispielsweise, die wissen, da habe ich mich vor Jahren denen mal erzählt, dass ich eben Polyamor lebe und die haben das bis heute nicht richtig verarbeitet bekommen. Selbst wenn ich da irgendwie mit den beiden anderen Müttern meines Kindes und diesem Kind zusammen die besuche, ist es für die immer noch keine richtige Familie und sowieso keine richtigen Beziehungen oder was auch immer. Und das tut dann halt auch einfach schon weh. Also gerade so, wenn es von der eigenen Familie, die einen ja eigentlich kennen, irgendwie kommt, aber die haben einfach so starke normative Vorstellungen davon, wie irgendwie Beziehung und Partnerschaft auszusehen hat, dass die das nicht hinkriegen. Und ich glaube, gesellschaftlich gesehen muss man halt auch so rechtliche Aspekte sich angucken. Die merke ich gerade, also ich glaube, die sind weniger relevant, weil das ja dir niemand verbietet, einfach mit mehreren Leuten so zusammen zu sein. Aber heiraten kannst du nur zu zweit. Die Eheprivilegien wie Ehegattensplitting abgreifen kannst du nur zu zweit. Jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die so dafür heiraten würden, aber ich weiß, aber es ist einfach eine finanzielle Benachteiligung, die da faktisch existiert, wenn du irgendwie da zu dritt bist und ja, jetzt nicht irgendwie sagen willst, tja, du mit dir heirate ich jetzt und du bleibst dann irgendwie übrig oder das, ne? Das geht einfach nicht. Das ist eine faktische, objektiv sichtbare Benachteiligung, die polyamore Beziehungen da einfach haben. Und da in dem Kontext übrigens ärgert mich auch immer wieder, dass von der Ehe für alle gesprochen wird, weil polyamore Menschen können vielfach, selbst wenn sie wollten, eben immer noch nicht in ihren Konstellationen heiraten. Ja, es ist jetzt geschlechtsunabhängig, dass du heiraten kannst vielleicht, aber es heißt trotzdem nicht, dass alle Menschen jetzt plötzlich heiraten können in der Konstellation, wie sie eben leben und lieben. Und ja, in meiner Familie ist es noch mal krasser, weil mein Kind auch tatsächlich eben nur offiziell zwei Elternteile haben kann und die dritte Mama einfach überhaupt gar nicht anerkannt wird, was finanzielle Nachteile hat, aber auch einfach wehtut und unpraktisch ist in vielen Situationen. Also ne, es tut einfach auch weh, dass wenn sie ihre Steuererklärung macht, dass sie sich dann als kinderlos angeben muss, was sie nicht ist. So, das ist einfach das sind einfach gesellschaftliche Benachteiligungen von jetzt vom Staat, die auf jeden Fall existieren. Und weißt du, wenn so eine AKK dann ankommt und darüber redet, dass die gleichgeschlechtliche Ehe, dass da jetzt als allernächstes ja irgendwie die als Negativbeispiel sozusagen nennt, ja, dann kommen jetzt demnächst auch die Poly-Ehen irgendwie zu mehr als zweit und ich mir so denke, ja, okay, wir sollen jetzt als das Negativbeispiel herhalten. Wir sind jetzt irgendwie, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, verglichen mit Leuten, die ihren Hund heiraten wollen oder so. Also das ist wirklich sehr heftig, wie da gesellschaftlich doch durchkommt, dass wir da so als neue Gruppierung, die man da so als ja, Negativbeispiel Punching Ball benutzen darf. Das finde ich relativ heftig. Das zeigt sehr deutlich, dass polyamore Menschen in der Gesellschaft durchaus sehr offen ausgegrenzt werden und das keine allgemein akzeptierte Beziehungsform ist. Da ist noch viel zu tun, auf jeden Fall, für mehr Akzeptanz.
Ja, ist eigentlich meine letzte Frage auch schon ein bisschen vorweggenommen. Also die wäre jetzt gewesen, was fehlt noch im Prozess der Anerkennung?
Ich frage mich zum Beispiel, warum wir darüber reden, dass wenn es um irgendwie Schulunterricht geht, wenn es um Aufklärungsunterricht geht und dann ja zum Glück inzwischen anerkannt wird, dass dort auch queere Themen, queere Beziehungsformen eine Rolle spielen sollen, frage ich mich halt auch, warum nicht es auch wichtig ist, den Leuten beizubringen, dass es eben auch möglich ist, zum mehr als zwei Personen zusammen zu sein. Weil diese Monogamie in der gesamten Gesellschaft, in allen Medien und Filmen und so weiter, ja auch total stark eingeimpft wird. Das wird Heterosexualität auch und dagegen macht man inzwischen was. Aber warum macht man es nicht auch gegen die, oder was heißt gegen die Monogamie, einfach für mehr Offenheit für andere Beziehungskonstellationen? Das sehe ich absolut angebracht und glaube, dass sehr viele Menschen, nicht alle, ne, aber viele Menschen in solchen Konstellationen, die nicht monogam sind, viel glücklicher wären.
Ja, ich würde dazu gerne noch kurz ergänzen. Also, es geht einerseits darum, dass Polyamorie existiert und dass manche Menschen das machen. Das heißt ja nicht, dass jede Person das machen muss. Aber ich fände es auch gut, wenn Kinder sowas zum Beispiel im Aufklärungsunterricht durchaus lernen. Und dann gehört für mich da auch dazu, generell zu erklären, wie kann ich in Beziehungen aushandeln, was sind meine eigenen Bedürfnisse, was sind meine eigenen Grenzen. Das sind natürlich nicht nur reine Poly-Themen, aber die werden in der Polyamoren-Community sehr viel besprochen, auch auf einem abstrakten Level teilweise. Und ich finde, da gibt es einiges an Wissen, was zum Beispiel im Aufklärungsunterricht Kindern beigebracht werden sollte, aber auch generell für Leute wertvoll sein kann, auch die in monogamen Beziehungen leben.
Das waren Maya und Thea, die mit uns über ihre polyamore Beziehung gesprochen haben. Beide leben in einer polyamoren Beziehung, Maya sogar in einer polyamoren Familie mit Kind, über die sie auch in ihrem Blog vielgeliebt.net schreibt. www.vielgeliebt.net. Stranger, faces look ugly when you're
Christopher Gottwald befasst sich schon mit Polyamorie seit einigen Jahren und macht dazu Workshops und hält auch dazu Vorträge. Außerdem ist er ein Sprecher im Polyamoren-Netzwerk in Leipzig. Und Theo hat sich mit ihm unterhalten.
Wie würdest du für dich Polyamorie definieren?
Also es gibt ja eine allgemeine Definition für Polyamorie, wo ich sagen würde, das bedeutet, dass man mehrere Beziehungspartner, Partnerinnen haben darf, wenn alle grundsätzlich damit einverstanden sind. Und dass wir uns alles mitteilen, also transparent sind. Bei mir geht es irgendwie so ein bisschen weiter, weil für mich ist Polyamorie so, dass jeder Mensch selbst schauen kann, wie will er denn Beziehung leben. Also für mich hat es auch was durchaus Philosophisches, etwas, wo es darum geht, wie leben wir denn am besten zusammen, wie gehen wir mit Sexualität um und dass die Ehrlichkeit, die Transparenz einfach ein hohes Gut ist und dass wir darauf achten, wie geht's denn den anderen damit?
Wir hatten gestern schon mal ein paar Erfahrungsberichte und da wurde uns auch sowas Ähnliches, also wir haben gefragt, wie kam es denn dazu? Und dann wurde uns sowas Ähnliches gesagt wie, ja, irgendwie, ich hatte eine Freundin und also eine platonische Freundin und wir waren irgendwie beide in die gleiche Person verliebt. Und dann ja, war eigentlich das einzig Logische zu sagen, dass niemand außen vor bleibt, lass es doch einfach zu einer Dreiecksbeziehung machen. Und das hat mich irgendwie ja sehr erstaunt, weil ich habe Polyamorie immer mit etwas sehr Emotionalem verbunden, dass man aus Emotionen heraus agiert, dass man sagt, hey, ich kann irgendwie meine Emotionen nicht so auf eine Person beschränken, das passt nicht so zu mir. Aber das war dann doch eher eine ziemlich logische Entscheidung.
Ich glaube, das spielt sehr zusammen, Emotionen und das Geistige. Also für mich war das auch eher am Anfang, als ich 19 war, habe ich irgendwann gedacht, ich mag das eigentlich so nicht weitermachen. Ich war da sehr oft verliebt in Frauen und wir hatten irgendwie Beziehungen. Und die sind aber nach einem halben Jahr wieder kaputt gegangen, weil die plötzlich einen anderen Jungen oder Mann gesehen haben, in den sie sich verliebt haben. Und dann war es ja gar nicht möglich, mit mir zusammen zu bleiben und mit ihm zusammen zu sein oder ihn näher kennenzulernen. Deswegen haben die automatisch dann immer Schluss gemacht mit mir. Was mich irgendwie traurig gemacht hat und krank gemacht hat und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist doch Blödsinn. Also von mir aus sollen die doch diesen anderen Menschen kennenlernen, aber doch nicht die Beziehung mit mir zu beenden. Dann habe ich angefangen, so richtig darüber nachzudenken und für mich war das eine ziemlich logische Konsequenz. Ja, warum machen wir das dann eigentlich nicht, dass wir offene Beziehungen haben, dass wir mehrere Menschen lieben dürfen, dass wir mit mehreren Menschen Sex haben dürfen? Das ist eigentlich total logisch.
Wie kam es denn dann dazu, dass du gesagt hast, dass du irgendwie anderen Leuten auf ihrem Weg dabei helfen willst und so Vorträge darüber halten willst?
Und das war dann noch ein ganz schön langer Weg, denn also mit 19 kam ich erstmal so auf die Idee. Und dann habe ich 12 Jahre lang darüber weiter nachgedacht und habe mit anderen Menschen darüber gesprochen. Und die meisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, also Christopher, das klingt ja alles ganz interessant so, ist auch irgendwie logisch, aber lass mich mal damit in Ruhe, das ist nichts für mich. Es hat den Menschen sehr Angst gemacht. Und dann habe ich eine Frau getroffen, die hat gesagt, ja, lass uns das probieren. Lass uns offen sein und lass uns absolut ehrlich sein miteinander. Und mit dieser Frau war ich zwölf Jahre zusammen. Wir haben 9 Jahre zusammen gelebt, auch mit ihren Kindern zusammen gelebt, haben die gemeinsam begleitet. Und da haben wir das alles erforscht. Wie ist denn das, wenn man den anderen wirklich freilässt, wenn man nicht sagt, hey, du gehörst mir und du darfst das nicht und du sollst das und das, sondern wenn man zwar Vereinbarungen hat, okay, also wir kümmern uns jetzt um die Kinder gemeinsam oder wir schmeißen unser Geld zusammen, Vereinbarungen, an die man sich hält, aber dass ansonsten der andere ein wirklich freier Mensch ist. Und dass wir uns alles erzählen. So, und das waren natürlich nicht ganz einfache Zeiten, also gab es auch manchmal heftige Gefühle, durch die wir dann durchgegangen sind. Und schließlich und endlich haben wir gemerkt, boah, plötzlich ist diese Eifersucht weg. Plötzlich hat sich das aufgelöst. Zugunsten von einer Mitfreude, von einem Gefühl von, ja, klar, ich weiß, dass du das machen kannst und dass du ein schönes Leben haben kannst und auch wieder zu mir zurückkommst und wir wieder in diese gemeinsame Verbundenheit gehen. Das hat uns beide so begeistert, dass wir irgendwann gesagt haben, das müssen doch die Menschen wissen. Also wir wussten es nicht. Wir haben uns das alles selbst erarbeitet. Und irgendwann haben wir das Wort Polyamorie im Internet entdeckt und waren so, wow, da gibt's ein Wort, das ist ja krass. Mhm. Und dann waren wir bei den Polyamoren-Treffen des PAN-Netzwerks und haben gemerkt, oh, so viele Menschen, man kann sich mit denen so offen darüber unterhalten, die verstehen einen und haben ähnliche Probleme oder andere, aber auf jeden Fall passiert da Kommunikation. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt halten wir Vorträge und Workshops und wollen einfach, dass die Welt es weiß. Wir wollen niemanden missionieren, aber es ist toll, wenn Menschen das wissen. Von da aus war es dann auch kein weiter Schritt mehr, weil es kamen einfach viele Leute zu uns, die gesagt haben, wir sind jetzt hier zu dritt und das ist alles total schwierig, wie machen wir das? Also einfach dann kam es auch zu diesen Einzelsitzungen.
Ich kann mir vorstellen, dass polyamore Menschen für sich irgendwie ein anderes Bild von Liebe haben als monogame Menschen, weil das unterscheidet sich ja schon krass voneinander. Findest du, für dich ist das auch so?
Ich weiß natürlich nicht genau, wie andere Menschen ihre Liebe definieren. Ich würde es mal so definieren. Liebe ist die Verbundenheit mit anderen Menschen. Verbundenheit bedeutet für mich, ich kann so sein, wie ich bin. Ich kann mich zeigen mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken, mit allem, was zu mir gehört. Allen Erinnerungen auch. Und die andere Person nimmt mich so an, wie ich bin. Kann natürlich was auslösen, kann auch bei ihr Gefühle auslösen, aber sie verurteilt mich nicht für das, was ich sage oder denke. Und auch die andere Person kann sich zeigen, wie sie ist, und ich nehme sie so an, wie sie ist. Und ich habe das sehr stark mit dieser Frau erlebt, mit der ich 12 Jahre zusammen war, wo wir uns so mit allem gezeigt haben, mit allen sexuellen Fantasien und Ängsten, mit Geschichten aus der Vergangenheit, mit Wünschen, mit Verliebtheiten, mit anderen Menschen. Das war so toll, dass wir uns so stark angenommen haben, dass wir einfach so sein durften. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, in meinen Workshops gucke ich halt eben genau darauf. Lasst uns aufhören, die anderen zu verurteilen. Und das ist etwas, was wir ja ständig machen. So, wie sieht denn der aus? Das ist ja auch okay, dass wir das machen. Aber dass wir da immer wieder von weggehen, immer wieder neu gucken, was ist denn das für ein Mensch? Und ich glaube, so können wir richtig Liebe entstehen lassen. Also die Möglichkeit aufmachen, dass Liebe da ist. Und die kann zu jedem Menschen entstehen. Und wenn wir dann total offen und ehrlich sind, dann gucken wir, ja, mit manchen Menschen entsteht eben auch was Erotisches. Dann kann man immer noch sagen, möchte man das jetzt zulassen oder nicht. Aber da, wo was Erotisches entsteht, das ist einfach eine Kommunikationsform. Eine sehr intime, selbstverständlich. Aber dieses zuzulassen, dass das möglich ist, dass es mit mehreren Menschen auch erotische Beziehungen geben kann, das ist dann Polyamorie. Und dass wir den anderen eben so sein lassen, dass er auch zu anderen Menschen Beziehungen aufbaut, möglicherweise erotische Beziehungen. Liebe ist für mich auch zu schauen, was ist denn das Beste für alle. Ich habe Situationen erlebt, wo ich gemerkt habe, es ist in diesem Moment besser für meine Partnerin und mich, wenn wir jetzt getrennte Wege gehen. Das heißt, für mich ist Liebe, dass wir rausgehen aus diesem Ego-Ding, ich will dich haben, ich will dich, du darfst nur noch bei mir sein, ich muss mich festhalten, weil wenn du weggehen könntest, oh Gott, dann könnte ich allein sein, mich verlassen, dann weiß ich nicht mehr weiter und so weiter. Sondern zu schauen, ja, was ist denn das Richtige für alle beteiligten Menschen? Und da kann es auch sein, dass der andere weggeht. Und es einen Teil davon gibt in mir, der traurig ist, und der andere Teil ist aber, sagt aber, ja, das ist richtig, so geh. Weil ich freue mich, wenn du glücklich bist. Es gibt so ein schönes Bild. Da hat man die Liebe so in der Mitte. Und dass die Monogamie so 3 Wände darum herum zeichnet. So, wo die Liebe dann nur noch in eine Richtung offen ist, nämlich in Richtung der Person, die sie liebt. Und in die anderen Richtungen ist eine Wand drumherum, damit da nicht so viel Liebe hingeht. Und ich glaube, für polyamore Menschen oder auch mich ist die Idee, dass wir diese 3 Wände wegnehmen und dass die Liebe einfach in alle Richtungen gehen darf.
Du hattest gesagt, dass es auch darum geht, Liebe zuzulassen und sich nicht einzuschränken. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor bei Monogamie. Dann geht man eine Beziehung ein und irgendwie setzt man dann so eine Brille auf. Das, was du mit den Wänden erklärt hast. Also man setzt so eine Brille auf und die Brille macht alles grau und macht irgendwie alles hässlich. Und wenn ich bei meinem Partner bin, setze ich die Brille ab und da ist alles wunderschön. Und wenn ich dann rausgehe und irgendwie unter Leute gehe, dann muss ich aber die Brille wieder aufsetzen, weil ich darf ja niemand anderen toll finden. Das geht überhaupt nicht. Glaubst du, dass jeder irgendwie das in sich hat, dass er die Möglichkeit hätte, sich in mehrere Leute zu verlieben oder sich auf mehrere Leute einzulassen, das aber irgendwie nicht zulässt? Oder glaubst du, dass es auch für manche Menschen voll natürlich ist, dass sie, wenn sie eine Person haben, sich nur auf diese eine Person einlassen können?
Also ich selbst habe das auch erlebt, dass es gerade einen Menschen gibt und da einfach gerade gar keine Kapazität oder gar keine Lust ist, noch mich da noch weiter umzugucken sozusagen. Ich glaube aber, dass das nicht der Dauerzustand ist, weil wir alle einfach total individuelle Wesen sind. Und wir haben uns entschieden, so in der Evolution, ja, meine Großeltern, die waren noch so, dass die waren zwei zusammen und da gab es einfach gar nichts anderes. Also da gab es ja auch nicht mal Trennung oder Scheidung, das wäre gar nicht denkbar gewesen. Und was aber bei denen der Punkt war, dass halt einer von beiden gesagt hat, so, hier geht's lang. Und der andere hat widerstandslos mitgemacht. Also, wo es einfach Hierarchien in den Beziehungen gab. Und wir sind jetzt aber an den Punkt gekommen, wo wir alle individuell sein wollen, unseren eigenen Weg gehen wollen und wo wir Beziehungen auf Augenhöhe wollen. Und nicht mehr der eine sagt und der andere macht mit. Und das ist total schwer gerade, diesen Shift hinzukriegen. Also weil wir da haben da überhaupt keine richtigen Tools dafür. Wie handeln wir das denn aus, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen? Jetzt müssen wir irgendwie lernen, wie das geht, Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Und das bedeutet halt auch, dass wir uns verändern, dass wir uns entwickeln und dass wir uns von dem anderen wegentwickeln. Und das kann auch bedeuten, dass ich jemand anderen kennenlerne und den nun auch toll finde. So, jetzt kann man das grundsätzlich kategorisch ausschließen, das darf nicht sein. Und wenn es passiert, dann ist die Beziehung zu Ende. Aber das wird uns immer wieder dahin führen, dass es kracht und dass es auseinandergeht und dass wir Neues anfangen. Das macht es auf Dauer, glaube ich, nicht glücklich. Das heißt, ich glaube, dass es jedem so geht. Die meisten Probleme rühren daher in Beziehungen. Also oft nur unterschwellig, aber wir fühlen uns in solchen monogamen Beziehungen ja oft gefangen. Und ja, also jetzt bin ich dir schon treu, jetzt will ich aber auch von dir. Also dieses Denken, das ist ja irgendwie total oft drin. Und das ist aber keine Liebe, das engt irgendwann ein. Wenn wir freiwillig miteinander sind und niemand anderen haben, dann ist es dann ist das fein. Aber in dem Moment, wo wir uns selbst eingeengt fühlen und für den anderen auf verzichten und so, dann passiert innerlich doch sehr leicht so eine Enge. Und dann kommt die Anspannung. Und ich glaube, diese Anspannung, die macht ganz oft Beziehungen kaputt. Und ich glaube, es ist bestimmt nicht für jeden in jedem Moment etwas, jetzt eine polyamore Beziehung zu beginnen. Weil ich weiß inzwischen, dass durch wenn mein Partner, meine Partnerin Sex mit anderen hat oder nur jemand anderen küsst oder sich verliebt, ganz große Wunden aufgerissen werden können. Also, dass das wahnsinnig heftige Schmerzen sind. Und da dürfen wir nicht einfach drüber hinweggehen. Das müssen wir wirklich vorsichtig angucken und liebevoll und nicht einfach drauf los. Das ist das, was in der freien Liebe damals geschehen ist. Das, ich glaube, oft sehr lieblos passiert ist. Und den Menschen damals, also dadurch viel, viel Schmerz und Streit entstanden. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try.
Du hattest vorhin schon mal von Eifersucht geredet. Glaubst du, Eifersucht spielt eine große Rolle in polyamoren Beziehungen? Und wie kommt man auch irgendwie damit klar oder vielleicht auch sogar darüber hinweg?
Also Eifersucht ist so ein großes Wort. Ich würde mal sagen, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Gefühle in dieses Wort hinein gepackt werden. Und das ist sehr individuell. Was ist denn für dich Eifersucht? Was ist für mich Eifersucht? Und für den einen ist es die Angst vorm Alleinsein, für den nächsten ist es die Wut, dass der andere etwas tut, was ich mir selbst nicht zugestanden habe bisher. Für den nächsten ist es der Neid auf diesen anderen Menschen, was hat er, was ich nicht habe. Und da kann ganz, ganz viel mit reinspielen. Oft sind es sozusagen Gefühle aus der Kindheit, meinetwegen, klassisches Beispiel, ich bin 3 Jahre alt, mein Geschwisterkind wird geboren und plötzlich wird alle Aufmerksamkeit geht auf dieses Baby und ich bin irgendwie uninteressant. Das ist ja oft ein Riesenschmerz und dann passiert als Erwachsener das Gleiche nochmal, wenn die Freundin, der Freund sich in jemand anderen verliebt. Und das sind so krasse Schmerzen, die da auftauchen. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, dass wir einen total veränderten Blick darauf werfen, was ist denn eigentlich Eifersucht oder besser gesagt, wie gehen wir mit Eifersucht um? Bisher sind wir damit so umgegangen, dass wir gesagt haben, hey, du machst etwas, das macht mich eifersüchtig, also musst du damit aufhören, damit es mir wieder gut geht. So Eifersucht als feststehende Größe, die ist da, da kann man nichts gegen machen und da habe ich dann auch das Recht dazu, über dich zu entscheiden, weil dieses Gefühl ist ja so heftig. Wenn wir das jetzt aber umdrehen und sagen, okay, du machst etwas, du löst diese Eifersucht bei mir aus und das ist jetzt eine Chance für mich, mehr über mich selbst zu erfahren. Wenn ich nämlich jetzt dahinter gucke und mich frage, was steckt denn dahinter? Bin ich jetzt neidisch? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Bin ich ängstlich? Was ist es? In dem Buch The Ethical Slut steht der schöne Satz, lass Eifersucht deine Lehrerin sein. Also guck hin, was will sie dir eigentlich sagen und lass dich von ihr führen, um dich weiterzuentwickeln. Aber sag nicht dem anderen, was der tun oder lassen soll. Da gibt es dieses Modell von der Komfortzone, also so ein Kreis in der Mitte, die Komfortzone. Drumherum ist die Lernzone und ganz außen herum ist die Panikzone. Und jetzt schauen wir vorher mal in einer Beziehung. Und das empfehle ich auch jeder monogamen Beziehung. Also selbst wenn ihr monogam seid, ist es ja trotzdem so, dass der eine oder die andere sich verliebt oder Sex hat mit jemand anderem oder nur drüber nachdenkt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir damit ehrlich sind. Dass man sich einfach mal Gedanken darüber macht, was ist denn für mich die Komfortzone? Wo fühle ich mich wohl? Ja klar, du darfst andere Leute umarmen, kein Problem. Du kannst auch einen richtig guten Freund, richtig gute Freundin haben, die du 3-mal die Woche triffst und die dir ein wichtiger Mensch ist. Habe ich kein Problem damit. Aber in dem Moment, wo du nackt mit jemandem im Bett liegst oder wo Verliebtheitsgefühle auftauchen, da merke ich, komme ich in die Lernzone. Weil da fangen Gefühle an. Da muss ich irgendwie erstmal damit klarkommen. Aber in der Lernzone denke ich, dass das geht. Also da komme ich mit zurecht. Während wenn du mit jemand anderem schläfst oder wenn du mit jemand 3 Wochen in Urlaub fliegst und oder am besten fährst, nicht fliegst, ne, wegen T2, dann würde mich das schon in die Panikzone bringen. Das heißt, es sollte sich doch jede und jeder mal gegenseitig erzählen, was bringt mich in die Panikzone, weil das ist gut, das zu vermeiden, sondern in der Lernzone zu bleiben.
Ich habe ein paar Mal Erfahrungsberichte gehört von Menschen, die gemeint haben, ja, Polyamor habe ich irgendwie ausprobiert und für eine Zeit lang gelebt und dann hat es aber irgendwie für mich doch nicht so geklappt. Also irgendwie gab es dann doch Sachen wie zum Beispiel Eifersucht, worüber wir gerade geredet haben, oder Vertrauensprobleme, fehlende Kommunikation, sowas, was dann halt dazu geführt hat, dass es doch nicht klappt.
Ich würde mal als erstes sagen, und mit der Monogamie, das klappt aber immer, ja? Also natürlich darf jeder und jede selbst gucken, was passt für sie und wo macht sie welche Erfahrungen und sich dann entscheiden, wie er oder sie möchte. Es ist ein total individuelles Feld. Aber der Rückschluss, oh, jetzt habe ich mal Polyamorie ausprobiert und es hat nicht geklappt, deswegen bleibe ich bei der Monogamie, ist ein bisschen einfach, ein bisschen simpel. Denn also zum einen, wie oft hat es mit der Monogamie nicht geklappt? Und deswegen tun wir noch lange nicht das gesamte Modell über den Haufen werfen, witzigerweise. Zum anderen ist die Polyamorie so eine echt komplexe Sache. Also ich habe allein 12 Jahre lang drüber nachgedacht und mit Menschen drüber geredet und diskutiert. Und nochmal zwischen 18 Jahre es gelebt in seinen verschiedensten Varianten. Und trotzdem hatte ich jetzt gerade eine Beziehung voller Schwierigkeiten und Streit und wir haben es nicht hingekriegt, sozusagen. Wir haben uns jetzt getrennt, weil es für uns persönlich, für diese Frau und mich, nicht möglich ist, so zu leben. Ich bezweifle, dass wir monogam hätten leben können. Das hätte wahrscheinlich auch nicht besser funktioniert. Aber das ist etwas, das man lernen muss. Diese Beziehung auf Augenhöhe, diese Beziehung mit der sich gegenseitig die Freiheit geben und mit den eigenen Gefühlen umzugehen, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich glaube, da brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Und es gibt ja einfach auch noch nicht so richtig Vorbilder. Es gibt ein paar Bücher, ein paar Ratgeber, aber das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Also für mich sind es auch, wie sagt man, Menschen, die als Erste irgendwas ausprobieren, die so vorangehen. Für mich sind Menschen, die in diesen Zeiten Polyamor leben, Forscher, Forscherinnen, die das einfach mal ausprobieren und nicht wissen, wo sie hingehen. Ja. Und die dann aber den anderen berichten oder zeigen, wie ist denn das jetzt für mich gewesen, was hat gut funktioniert, was nicht. Und so, also, und das hat sich in den letzten Jahren ja schon, das ist schon so viel größer geworden. Als ich vor, ich glaube 2007 habe ich von Polyamorie erfahren, da war das wirklich noch eine sehr kleine Szene. Und das ist richtig geworden. Inzwischen gibt's, also wird einfach in den Medien auch sehr viel darüber berichtet, immer mehr.
Ja. Also, weil du jetzt gerade schon mal von gesellschaftlicher Anerkennung und sowas geredet hast, ich kann mir vorstellen, dass es neben diesen Konflikten, die es vielleicht innerhalb von so einer Beziehung gibt, auch äußere Sachen gibt, die sehr krass darauf einwirken. Sei es, ich lebe in einem Polykül und versuche es meiner Familie beizubringen. Und die finden das natürlich irgendwie nicht so cool. Was heißt natürlich? Also die finden das nicht so cool. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so cool. Was sind so Sachen, die sich polygame Menschen stellen müssen, die so von außen kommen?
Ja, das ist zum Teil ist das echt hart. Ich weiß von Menschen, die Polyamor leben, aber das total geheim halten, die mit anderem Namen in der Szene unterwegs sind, damit man die sozusagen nicht finden kann, weil die Angst haben, wenn das rauskommt, verlieren sie ihre Freunde, Freundinnen. Oder sogar ihre Arbeitsstelle. Ich weiß von Leuten, die ihre Arbeitsstelle verloren haben, weil das rauskam, dass die Polyamor leben. Hat halt immer so diesen Touch von pervers oder so. Und wie gesagt, das macht Angst. Macht den Menschen irgendwie Angst, dass das ihr Leben zerstören könnte. Ich weiß nicht genau. Na, ich glaube, so diese Idee von, denn kann mir mein Partner wegnehmen, meine Partnerin wegnehmen, wenn der Polyamor lebt. Das ist schon mal so ein Punkt. Dann diese Verurteilung über, die wollen doch alle nur Sex. Wo Sex einfach immer noch so einen unglaublich schlechten Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Weil was ist denn gegen Sex einzuwenden, solange alle Beteiligten das wollen? Ich meine, Autofahren produziert CO2. Die meisten Sachen, die man tut, machen irgendeinen Mist. Aber Sex ist nun wirklich was sehr angenehm ist. Das schadet niemandem. So, ich glaube, das ist ein ganz starker Punkt, dass Sex einfach noch so ein Riesen-Charm-Thema ist.
Das klingt irgendwie alles ziemlich danach, dass es noch nicht genug aufgeklärt ist in der Gesellschaft. Aber das ist ja klar, dass Polyamorie, das geht ja nicht unbedingt um Sex, also es geht ja um Gefühle, es geht um Liebe. Glaubst du, dass das so ein Schritt wäre, zum Beispiel in den Schulen zu sagen, in Sexualkunde sagen wir, dass Polyamorie, dass es das gibt und wir klären darüber auf?
Genau, insofern, ich würde es auch nicht in die Sexualkunde, sondern in die sozialen Fächer irgendwie reinpacken. Das ist eine Lebensform, die Monogamie und das. Also ich, eine Sache, die ich mache in meinen Vorträgen oder Workshops, ist mal aufzuklären, was gibt es denn eigentlich alles für Beziehungsformen? Also wir haben das Single-Dasein und da würde ich unterscheiden zwischen dem glücklichen und unglücklichen, also zwischen dem glücklichen und dem suchenden Single-Dasein. Wobei man kann, glaube ich, wahrscheinlich auch glücklich sein und suchen. Dann gibt's die Monogamie und die Monogamie würde wirklich heißen treu ein Leben lang. Und dann gibt's die Monogamie, die serielle Monogamie, also treu, aber nicht ein Leben lang, sondern wechselt halt immer wieder ab. Dann gibt es die serielle Monogamie mit Fremdgehen. Und das ist das, was wir am meisten hier haben im Moment. Also das muss man sich mal überlegen. Wir haben nicht die Monogamie hier, sondern wir haben die serielle Monogamie mit Fremdgehen. Das ist das Standard-Beziehungsmodell. Das heißt, die Menschen gehen fremd, aber sagen sich nicht. So, und dann haben wir ja die V-Beziehung, wo ein Mensch zwei PartnerInnen hat. Und dann gibt es die Dreiecksbeziehung, wo sich das schließt. Es gibt die Vierecksbeziehung, die Fünfecksbeziehung. Das Größte, was ich kenne, war eine 8-Cent-Beziehung. Es gibt das Netzwerk, wo sozusagen verschiedene Menschen miteinander netzwerken. Und das geht immer weiter, weil jeder Mensch, mit dem ich zusammen bin, der hat wieder noch weitere Partner und die haben wieder weitere Partner. Und dann gibt es die Beziehungsanarchie, wo sozusagen immer zwei einfach individuell ausmachen, was haben wir denn für eine Art von Beziehung, was sind denn unsere Vereinbarungen und ist der Sex dabei oder nicht. Da ist sozusagen gar nicht mehr so eine Unterscheidung zwischen der Liebesbeziehung und der Freundschaft. Und dann kann man innerhalb der Polyamorie noch verschiedene Unterscheidungen machen zwischen Solo-Polyamorie, also ich allein mit mir am wichtigsten und dann gibt es vielleicht noch ein paar Partner oder Partnerinnen. Oder die gleichwertige Polyamorie, wo alle meine PartnerInnen die gleiche, sagen wir mal, Wertigkeit haben oder Wichtigkeit. Oder die hierarchische Polyamorie, wo ich sage, ja, das ist so meine Hauptpartnerschaft und dann habe ich noch Nebenpartnerschaft. Ein unglaubliches Universum an Beziehungsformen und wir leben hier eigentlich nur zwei oder drei davon, nämlich die das Single-Dasein und die serielle Monogamie und die serielle Monogamie mit Fremdgehen. Dabei gibt es so viel mehr. Und das, denke ich, gehört unbedingt in die Schulen. Das sollten die Menschen wissen und dann auch erfahren, wie das gehen kann, wie die unterschiedlichen Beziehungsformen, also was gute Voraussetzungen dafür sind. Und der andere Punkt ist der Sexualkundeunterricht. Ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr, viel klarere Sexualkunde. Also, wo es nicht nur darum geht, wie entstehen die Kinder, sondern wie ist es denn mit dem Sex? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was fühlt sich toll an? Wie gehen wir mit Pornos um? Die Schüler und Schülerinnen brauchen unbedingt Menschen, die ihnen sagen, wie kannst du mit Porno umgehen? Das ist ja ein total krasser Widerspruch, dass sich jeder junge Mensch kann sich diese Pornos angucken und erfährt aber auf der anderen Seite nicht, wir können wirklich schöne, verbundene Sexualität aus.
glaubst du, es gibt noch andere? Also wir haben jetzt über die Aufklärung in Schulen geredet. Gibt es noch andere Sachen, die noch fehlen auf dem Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung von Polyamorie?
Könnte man jetzt wirklich dahin gehen, dass man die Ehe in Frage stellt? Also entweder sagt man, es sollte doch auch die Ehe zu dritt geben. Also die Anerkennung dessen, dass es möglich ist, drei Leute sich total lieben und sagen, wir wollen den Weg miteinander gehen, Kinder aufziehen, ein gemeinsames Bankkonto haben, was weiß ich. Aber dann braucht es natürlich auch für 4 und für 5 und für 10 und für 18 und für 100. Und irgendwann macht es dann keinen Sinn mehr, wenn 100 Leute sich gegenseitig heiraten. Das heißt, im Endeffekt würde ich sagen, lasst uns die Ehe abschaffen. Lasst uns wirklich die Kinder unterstützen. Also Menschen, die Kinder haben, die brauchen Unterstützung. Das ist total wichtig. Und dass es auch möglich ist, zu dritt Kinder großzuziehen. Also es ist ja möglich, aber dafür Unterstützung zu bekommen. Kindergeld und so weiter. Und eben, dass es auch einen rechtlichen Rahmen hat. Und das, genau, Versicherungen sind immer auf Paare ausgelegt. Und also vieles ist auf Paare ausgelegt. Und dass da einfach eine Erweiterung und ein weiterer Blick in der Politik und auch in, ja, sowas wie Versicherungen und solche Sachen.
Como decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentro.
Ja, ich habe gemerkt, dass, dass die Idee von Polyamorie, nämlich diese Transparenz, dass selbst die Verantwortung nehmen für Gefühle, das Gucken, was ist gut für den anderen, was ist gut für alle, dass das zu so einem anderen Miteinander führt. Also ich würde mal sagen, zu einem hoffentlich liebevolleren Miteinander. Wir kriegen es manchmal noch nicht hin, weil die Gefühle zu stark sind, weil es manche, so wie wir gerade sind, eben noch raushaut. Das ist total schade. Und wir es auch manchmal nicht schaffen, die Person dann zu unterstützen. Aber eigentlich müsste es zu einem gemeinschaftlicheren, oder ich habe das auch erlebt, dass es zu einem gemeinschaftlicheren Miteinander führt. Und das ist etwas, was ich jetzt in unserer Zeit, so in dieser Krisenzeit, total wichtig finde, dass wir mal aufhören, das Geld als oberste Priorität zu haben, sondern eigentlich müsste es das Miteinander und die Liebe sein. Und dass wir zusammenhelfen, dass diese Welt ein Ort bleibt, wo unsere Enkel auch noch wunderbar schön leben können. Und das hat, glaube ich, sehr damit zu tun, dass wir uns gegenseitig die Möglichkeit geben, zu lieben, so viel wie möglich zu lieben. Und die anderen nicht als Konkurrenten zu sehen, als Feinde, als, ja, es ist ja oft so eine Dynamik, dass man in so einer Ehe zu zweit zusammen ist, wir zwei sind zusammen, dann haben wir noch so ein paar Freunde und okay, und den Rest bezieht man nicht mit ein. Und ich wünsche mir einfach, dass wir offener werden, dass die anderen keine Konkurrenten oder Feinde sind.
Dieses Gespräch war mit Christopher Gottwald. Er führt Workshops zum Thema Polyamorie und hält auch Vorträge. Ihn kann man über seine Webseite erreichen oder sich auch seine YouTube-Videos angucken. Sein Name ist Christopher Gottwald und man kann ihn über seine Webseite finden oder über seine Videos auf YouTube zum Thema Polyamorie.
Also generell ist einfach die sexuelle Bildung, würde ich fast sagen, ein Desaster.
Das stimmt.
Nach wie vor sehr unterdrückt.
Auf jeden Fall, Große, da müssen wir ran. Ah! Alle hätten alle Homos dicker rammeln. Ob zärtlich oder hart, jeder so wie er es mag. Doch am besten jeden Tag dicker rammeln. Dicker was? Rammeln. Alle hätten alle Homos dicker rammeln. Ob zärtlich oder hart, jeder so wie sie es mag. Doch am besten jeden Tag dicker rammeln. Dicker was?
Crew sind nur ungeübte Schürzenjäger. Du machst auf Sex, aber doch Sex dann wie ein Sechsklässler. Also eher nicht, und wenn doch, dann ist es komisch. Ich geb mit Rhetorik pure Erotik. Mache assisichtig, als ob ich mit Erotik. Aber von deinem Blick, jeder findet dein Stilmittel. Nur die größten Toys halten Sexismus für ein Stilmittel. Den Stil schütteln, beschreib dein Liebesleben. Du stehst auf Schläge beim Sex, ich auf Wuschis, die dir welche geben. Quatsch von Frauen wie Produkten, lebst in sexuellen Kinderwelten. Und bist dabei so räudig, nicht mal Tinder kann dir helfen. Opfer fantasieren von der Ordnung der Natur. Ich glaube an Intimrasur und gut gewillte Schuhe. Selbst Jörge gehören Röhren bei mir à la Bonheur. Weil ich Sex rotieren lasse wie ein Dildo-Jongleur.
Yes, 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 sie gehen raus.
Alle Heten, alle Homos, dicker Rammeln. Ob zärtlich oder hart, jede so wie sie es mag. Doch am besten jeden Tag, dicker Rammeln. Dicker was? Rammeln, Nenn es Liebe machen, es bleibt dieselbe Sache. Zwei Kampf der Genitalien, bis wir stammen. Dicker was?
Rammeln. Rammel hier, rammel rum, rammel fort.
Yeah, es ist Pöblos, Rhetorico, Erotica, der Erste. Rammel Verse für reflektierte Perverse. Sex ist viel zu schön, als dass darüber nur Keks und Ekel rappen. Um Lust und Qualität zu retten, sprenge ich die Zeckenketten. Viele Deppen verwechseln Feminismus mit Brüderie. Nur ging es nie ums Ob, sondern immer nur ums Wie. Konsens und Gleichheit sind kein Hindernis der Geilheit. Es knallt erst richtig, wenn ihr von dem Rollenscheiß befreit seid. Rammeln für die Freiheit, für immer freie Liebe. Spart ihr deine Sitten, wacht, feiert eure Triebe. Sex ist keine Wissenschaft, Fleisch ist nur statt Fitnesswaren. Mensch hat Fett und Falten, Kack auf Körpergrund bei Instagram. Die Welt ist dunkel, also öffnet eure Herzen. Wenn euch das zu emotional ist, zumindest die Poperzen. Beste Grüße gehen raus an spitze Uschis und Atzen. Abschlepper, Tinderellas, Reste, Ficker, doch Matratzen. Alle Heten, alle Homos, dicker Rammeln. Ob zärtlich oder hart, jeder so wie er es mag. Doch am besten jeden Tag, dicker Rammel. Dicker was? Rammel, Nenn es Liebe machen, es bleibt dieselbe Sache. Zweikampf der Genitalien, bis wir stammen. Dicker was? Rammel, Rammel. Yeah, yeah, Pöbel Sports Tape. Grüße gehen raus, auch an alle Asexuellen. Alle, die nicht wollen oder nicht können. Ich hab euch nicht vergessen, Freunde, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen. Ist ja klar, yeah. Yeah, und die Kollegin hat euch noch was zu sagen, Freunde. Gib ihm!
Also generell ist einfach die sexuelle Bildung, würde ich fast sagen, ein Desaster. Es wird nach wie vor sehr unterdrückt. Und das ist mein Spezialgebiet geworden, weil ich finde, dass da die Selbstbestimmung auch anfängt. Und wenn du über deinen eigenen Körper Bescheid weißt, wenn du aufgeklärt wirst über den Zusammenhang von Sexualität und Gesundheit zum Beispiel oder überhaupt über deinen Körper, dann kannst du dich auch anders bewegen, anders bestimmen, andere Lebenskonzepte entwickeln und hast ein anderes Leben.